Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Es ist ein unmissverständliches Signal, was man senden will an Wladimir Putin. Die G7-Gipfelteilnehmer wollen sowas senden, wollen klar sagen, wir unterstützen die Ukraine weiterhin und wir unterstützen sie auch so lange, wie das nötig ist und auch mit Geld, konkret 50 Milliarden Dollar Kredit, die man dem Land gewähren möchte. Das ist natürlich auch ein Signal, wenn es ab morgen zu einer Friedenskonferenz in die Schweiz geht, man darüber sprechen will, wie man langsam Frieden auf den Weg bringen könnte vielleicht. Klar, dass Wladimir Putin natürlich auch vorher schon mal ein Signal gesendet hat. Man könne über Frieden sprechen, hört man, aber er hat Bedingungen dafür genannt, NATO-Verzicht zum Beispiel, von der Ukraine und Rückzug aus einigen Regionen. Wie beeinflusst sowas diese Gespräche und ist das eigentlich ein richtiges Angebot? Das wollte ich wissen von Ursula Schröder, wissenschaftlicher Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg. Ja, dieser Punkt von Wladimir Putin, ist das ein Angebot?
Reiht sich ein in eine Serie von taktischen Angeboten, die Putin gesendet hat. Das heißt, dieses Angebot ist kein echtes und das kostet ihn nichts. Da geht es eher um eine Maximalforderung, ähnlich der Art und Weise, wie die Ukraine sie auch aufgestellt hat. Diese Maximalforderungen entsprechen sich natürlich nicht, die haben keinerlei Schnittmengen. Das ist aber auch normal in solchen Verhandlungen, dass vorweg Maximalforderungen aufgestellt werden, die erstmal nicht erreicht werden können.
Mhm. Sind solche Maximalforderungen dann trotzdem etwas, was da in dieser Friedenskonferenz auf den Tisch kommt als Diskussionsgrundlage, weil da ja auch ja viele verschiedene Länder vermutlich mit unterschiedlichen Sichten dabei sind auf diese Situation. Sind das dann ernsthaft diskutierte, auch wenn es keine Angebote sind, trotzdem ja Punkte?
Nein, in der Konferenz in Birkenstock geht es noch nicht um große politische Inhalte. Das ist keine Friedenskonferenz im Verhandlungssinne. Der Gipfel wird auch keinen Frieden bringen. Das ist ein Verhandlungsforum, in dem sozusagen ein Treffen der Unterstützer der Ukraine stattfindet. Da geht es um Prozesse und Formate, also um mögliche Wege, wie man später mal zu Verhandlungen kommen könnte.
Beeinflussen Sie das trotzdem? Also wenn man das eben hört von Putin, dann macht das ja was mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern so einer Konferenz, oder?
Ja, aber es ist, wie gesagt, erwartbar gewesen und man muss auch immer trennen zwischen den öffentlich geäußerten Maximalforderungen, die immer auch eine taktische Funktion haben, und natürlich den gegebenen Verhandlungsspielräumen, die es dann im Hintergrund gibt. Da wird nicht immer das gleiche Spiel offen gespielt, wie das dann im Hintergrund sozusagen aufgenommen wird.
Sie haben es gesagt, es sind erste Schritte, die man geht, bevor man irgendwann eben dann vielleicht verhandelt. Gleichzeitig werden ja weitere Fakten geschaffen. Jetzt gibt es immer wieder auch Stimmen, die sagen, die Unterstützung der Ukraine, Waffenlieferungen, das sei ja im Prinzip etwas, was den Krieg am Leben hält. Andererseits wird das auch gesehen als notwendige Maßnahme für die Ukraine, um überhaupt verhandeln zu können. Wie ist das aus Sicht der Friedensforschung? Ist das eine notwendige Maßnahme, um an den Tisch zu kommen?
Ja, das haben wir diese Woche auch, als wir das Friedensgutachten präsentiert haben, als Einrichtung in der Friedensforschung argumentiert, dass es eine notwendige Vorbedingung für die Aufnahme von Verhandlungen ist, die Ukraine langfristig militärisch, politisch und wirtschaftlich zu unterstützen. Und gerade diese Langfristigkeit, die muss sich ausdrücken in dem, was Sicherheitsgarantien genannt wird. Da ist ja auch die amerikanisch-ukrainische Sicherheitsgarantie am Rande des G7-Gipfels gerade gezeichnet worden. Da kommen noch weitere dazu. Es muss also darum gehen, dass die Ukraine sich überhaupt in der Lage, sie zu verhandeln. Und das kann sie nur, wenn sie belastbare Unterstützungszusagen von ihrer Allianz hat.
Wenn man damit so einen Zustand herstellt, an dem verhandelt werden kann, was könnte denn dann, ohne dass Sie natürlich jetzt das Ganze lösen müssen für uns, aber was könnte denn dann jenseits der Maximalforderungen, die da gegeneinander gestellt werden, was könnte denn hier ein realistischer Weg sein?
Inhalte sind tatsächlich jetzt noch zu früh zu sondieren. Es wird so eine Politik der kleinen Schritte versucht, die auch richtig ist. Da geht es jetzt erstmal darum, das Vertrauen in den Prozess selbst herzustellen. Das ist jetzt der richtige und wichtige Schritt. Es wird beispielsweise auf der Schweizer Konferenz um den Austausch von Gefangenen und Kriegsgefallenen geben. Und das ist so eine Art funktionale Verhandlung, die auch die ganze Zeit schon gelaufen ist. Und es muss darum gehen, dass beide Parteien Vertrauen darin gewinnen, dass solche Verhandlungen funktionieren und noch umgesetzt werden. Weil es häufig so ist, dass sich Kriegsparteien Parteien zwar im Prinzip schon auf irgendwas einigen können, aber dass zumindest eine der beiden Parteien überhaupt kein Vertrauen darin hat, dass die andere Partei eine gegebene Zusage auch einhalten wird.
Also wirklich erstmal der Moment, ins Gespräch zu kommen, an einen Tisch zu kommen, das sind dann so Floskeln dafür. Wie sieht das ganz konkret aus? Also wie wird auf so einer Konferenz Vertrauen zwischen zwei eben gerade gegeneinander kämpfenden Ländern hergestellt?
Üblicherweise nicht direkt. Ich meine, dieses ist ja kein, wie gesagt, keine Friedensverhandlung. Russland ist gar nicht am Tisch. Deswegen geht es erstmal um eine interne Verständigung innerhalb des einen Lagers. Das Gleiche könnte das andere Lager, China, Brasilien, Russland etc. auch tun. Erst viel, viel später wird es darum gehen, dass sich Russland und die Ukraine wirklich an einem Tisch gegenübersehen, flankiert von einer Serie von Drittparteien, die das unterstützen sollen. Da ist wirklich aus der Forschung auch belegt, dass Drittparteien in solchen Krisen und Kriegen auch dazu beitragen können, dass Verhandlungen irgendwann möglich werden.
Also wirklich ein sehr vorvorbereitender Charakter, ohne das damit schlecht machen zu wollen, klingt das aber wirklich nach einer Konferenz, auf der sehr, sehr, sehr wenig herauskommt, wenn man so will.
Nein, also man darf diese Konferenz nicht überfrachten. Man muss aber auch anerkennen, dass es ein sinnvoller und richtiger Schritt auf einem langen Weg zu erfolgreichen Gesprächen sein kann. Das ist zwar vorgelagert vor echten Verhandlungen, aber es gibt in der Vermittlung, also in der Lehre von Friedensverhandlungen, gibt es eine Art Prozessverständnis, und da ist das ein richtiger und wichtiger Schritt, dem dann einfach andere folgen müssen. Und wir müssen auch immer wieder sehen, dass Verhandlungen sehr, sehr lange dauern können, dass die häufiger mal scheitern und dass die auch häufig erst in der Umsetzung scheitern, also nach erfolgreichen Friedensgesprächen, und dass man da einen extrem langen Atem haben muss.
Das heißt, es ist schon auch erstmal noch eine unterstützende Konferenz.
Genau, das ist die Unterstützerkonferenz für die Ukraine, und genau das wird sie auch bleiben. Und jetzt ist die Frage, wie es danach weitergeht, also wie der Prozess, sozusagen so eine Art Fahrplan zu möglichen Verhandlungen aufgegleist wird. Da wird es insbesondere darum gehen, dass die großen und zentralen Player wie China, aber auch Brasilien, dass die dazu motiviert werden können, in diesem Prozess eine tragende Rolle zu spielen, und dass es da gegebenenfalls ein ähnliches Treffen auch mit der russischen Seite geben könnte. Und dann wird es darum gehen, diese beiden Prozesse übereinander zu legen.
Wenn Sie denen jetzt irgendwas mitgeben könnten und sagen würden, das solltet ihr hier auf jeden Fall am Ende erreicht haben, was wäre Ihr Ratschlag?
Der Ratschlag wäre, zu vermeiden, diesen Prozess als alleingültigen Friedensprozess zu deklarieren, der jetzt so weitergeführt werden muss, ohne dass die russische Seite da in irgendeiner Form Mitspracherecht hat. Das wird so nicht funktionieren. Deswegen muss man auf diesem Gipfel sich sozusagen vorstellbar machen, dass irgendwann in Zukunft auch mit der russischen Seite verhandelt werden kann und dass die russische Seite da auch ein Mitspracherecht haben kann.
Ursula Schröder sagt das, wissenschaftliche Direktorin des Instituts für Friedensforschung und Sicherheitspolitik, Universität Hamburg. Wir haben gesprochen über die Friedenskonferenz, diese Unterstützerkonferenz ab morgen, ab Samstag in der Schweiz. Ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.